willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Twin Up Your Life, der Power-Podcast to go im Doppelpack. Wir sind Melanie und Angela, Zwillinge, Event-Moderatorinnen. Im Fernsehen haben wir lange bei RTL und NTV moderiert. Wir sind Sport- und Longevity-Junkies und jetzt deine Hosts für mehr Abenteuer und Persönlichkeitsentwicklung und weniger Komfortzone. Ja, und warum dieser Podcast? Wir waren jahrelang beruflich sehr festgefahren, zufrieden, aber die Kreativität, die fehlte tatsächlich und unser Potenzial war sehr ausgebremst. Unser Why, das fehlte quasi. Und vor etwa einem Jahr, so knapp vor der magischen 50, haben wir unser Leben dann nochmal komplett auf links gedreht. Und seitdem entdecken wir wirklich ständig Neues, das uns inspiriert und bereichert. Und genau das wollen wir mit dir teilen. Also lass dich überraschen und vielleicht bekommst auch du dann den Impuls, mal was Neues auszuprobieren. Wir haben im Prinzip schließlich nur dieses eine Leben. Also lass uns das möglichst glücklich und gesund, mit Tiefgang, aber auch mit viel Spaß leben. Also Kopfhörer rein, Komfortzone raus, Abenteuer an. So, wir sind heute von Köln in die verbotene Stadt Düsseldorf gefahren und das haben wir wirklich sehr gern gemacht für unseren heutigen Podcast-Gast. Sie ist Schamanin, EMDR-Coach, Heilungsbegleiterin, Mentorin für Selbstliebe und emotionale Freiheit und sehr spannend, Expertin für Narzissmus und Trauma. Und sie geht wirklich seit Monaten bei Insta voll durch die Decke, weil sie eben so spannende Themen hat und dabei so unglaublich sympathisch und authentisch ist. So, wir sitzen jetzt endlich bei der lieben Inga Banati und ich hatte mir heute Morgen nochmal so ein paar Storys angeguckt und da hast du was gesagt von wegen, ich fühle mich heute wie Tarzan persönlich. Jetzt weiß ich auch, was du meinst, weil wir sitzen seit 11 Uhr hier, das sind jetzt schon über 2,5 Stunden und du redest wie ein Wasserfall, das finde ich genial. Wir
müssen dein halbes Leben. Ja, ihr habt mir ja auch Fragen gestellt.
Das stimmt, das war gut, ja. Aber jetzt weiß ich, was du meinst, du bist heute auf jeden Fall top energetisch, also genau der richtige Tag, um heute mal dich zu besuchen endlich.
Definitiv.
Das hatten wir schon so lange vor, wir hatten im November schon mal ein Date geplant, das hat nicht ganz funktioniert und jetzt sind wir endlich hier und lernen dich endlich mal so richtig persönlich kennen.
Yes.
Wir freuen uns sehr, hallo.
Ja, ich freue mich auch, hallo, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Also ihr bei mir und ich bei euch im Podcast, auch total verrückt, ne? Also ihr seid bei mir zu Hause zu Gast und
stimmt.
Ich bei euch im Podcast.
Ist cool. Beim nächsten Mal kommst du zu uns.
Danke, dass wir Gästinnen sind füreinander.
So. Jetzt erzähl doch erstmal für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten. Also du bist EMDR-Coach, aber noch viel mehr als das.
Erzähl mal. Ja, also ich bin Coach, unter anderem auch für EMDR. Ich bin Supervisorin, Lehrsupervisorin. Ich gebe Kurse, wie sollte man das sagen? Also ich nenne mich immer professionelle Lampenanmacherin. Ich unterstütze Menschen dabei, in ihre Kraft, in ihr Potenzial, in ihre Selbstliebe zu kommen und in ihr Bewusstsein für sich selber und arbeite natürlich auch aufgrund von EMDR und so weiter ganz viel mit Trauma. Also raus aus dem Trauma, rein ins glückliche Leben. So würde ich das mal auf einen Punkt bringen, auf einen Satz.
Hast du denn deine persönliche Berufung quasi damit gefunden? Also was waren so die Beweggründe, dass du genau in diese Schiene gehst?
Das war eine ganz schöne Reise. Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, rauszufinden, wo genau will ich denn wirksam sein. Also ich habe natürlich eine eigene Geschichte. Ich komme aus einem narzisstischen Elternhaus. Das ist auch der Grund, warum Narzissmus und toxische Beziehungen eins meiner Hauptschwerpunktarbeitsbereiche sind. Weil ich es nicht nur gut erklären kann, sondern es einfach verstehe und kenne. Und so eben auch Trauma kenne. Aber der Weg zu dem, was ich jetzt mache, war schon noch eine Reise. Ich bin unter anderem ja auch Schamanin. Also ich bin auch erstmal den spirituellen Weg gegangen. Ich habe viele Jahre Kinesiologie gemacht, viele Jahre mich da ausbilden lassen, dann schamanisch, dann als The Work Coach. Und dann habe ich noch mal eine große Coaching-Ausbildung gemacht und die Lehrsupervisionsausbildung und die EMDR-Ausbildung kam noch mal on top. Das ist eine Entwicklungsreise gewesen, weil ich erstmal rausfinden musste, dass so ziemlich alles, was uns in diesem Leben, ich sag jetzt mal, hindert, blockiert, das Leben erschwert, uns schlecht gehen lässt, meistens auf Trauma begründet ist. Und Trauma ist nicht immer die ganz große dicke Straftat oder Gewalttat, sondern es kann auch viel kleiner und leiser sein. Aber wir sind alle mehr oder weniger traumatisiert. Und ich musste erstmal Tools und Wege finden, erstmal ein Verständnis dafür zu entwickeln und dann die richtigen Tools zu entwickeln, um Menschen da helfen zu können. Deswegen war das die Reise bis hierher. Und ja, das ist meine Berufung, die ich zum Beruf gemacht habe. Ja.
Super, was mich da interessieren würde, wenn man jetzt selbst du sagst ja auch, ein Trauma quasi in der Kindheit erlebt hast. Kann man sich denn auch selbst heilen? Kann man selbst diese Blockaden lösen? Kannst du quasi selbst diese Coachings an dir testen und umsetzen?
Jein. Also zum einen glaube ich, dass wir grundsätzlich uns immer nur selbst heilen. Also kein Coach dieser Welt, kein Therapeut dieser Welt, niemand dieser Erde kann dir helfen, wenn du es nicht, wenn du nicht mitgehst, wenn du nicht bereit dazu bist, dir deine Sachen anzugucken. Und am Ende passiert immer die Heilung aus dir selbst heraus. Und jetzt kommt aber das, die kleine Einschränkung mit dem Aber. Du kommst selbst nicht an die tiefliegenden, im Unterbewusstsein verhafteten Dinge ran, ohne Begleitung. Und das hat einen Grund. Es gibt in unserem System ein ganz schlaues, einen ganz schlauen Wächter, der sagt, Achtung, hier könnte es jetzt unwegsam werden. Hier kommen wir an Sachen, die tun uns weh. Da wollen wir nicht mehr ran. Deswegen haben wir die ja schlau verschüttet. Das lassen wir jetzt mal besser. Jetzt gehen wir aber besser bügeln oder tanzen oder sonst was. Also das lassen wir mal bleiben. Das heißt, du brauchst, um wirklich tief ranzukommen, brauchst du jemanden an deiner Seite in Form von Coach, Therapeut und Co., die wissen, was sie machen, damit du an die Dinge, die im Unterbewusstsein abgelegt sind, rankommen kannst. Weil nur da passiert letztendlich die Heilung. Aber den Weg dahin und dadurch und auch da dran zu kommen, das machst am Ende du. Der Coach, der Therapeut und so weiter, die sind nur dein Wegbegleiter. Die halten die Fackel. Ne? Wenn runtergehen in den Keller, halte ich die Fackel, halt den Raum und du räumst auf. So kann man es beschreiben.
Sehr gut formuliert, auf jeden Fall. Ja. Sag mal, also wir sind ja relative Neulinge in dem Gebiet. Wieso geht man heute, also es ist ja tatsächlich so, heute gibt es ganz viele Coaches. Früher waren es die Psychologen, die Psychotherapeuten. Heute sind es eher die Coaches, oder? Was unterscheidet euch in der Arbeit?
Es gibt beides nebeneinander und man kann, glaube ich, so ein bisschen in, also zum einen mal vom Krankheitsbild mal ausgehen oder vom Störungsbild, also Persönlichkeitsstörungen, akute Erkrankungen gehören in die Hände von ausgebildeten Therapeuten, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, eine akute oder eine schwere Depression oder eben auch eine Verhaltensstörung oder eine Persönlichkeitsstörung, die gehören in die Hände von Therapeuten. Und der Coach hat eine etwas andere Ausrichtung. Ich sag mal, der Coach ist für, ich sag mal, normalneurotische Menschen gedacht, ja. Und der hat eine Ausrichtung, die nach vorne geht. Also natürlich schauen wir auch eher mal, wo kommt's her, was sind die Hintergründe für die Situation, in der du gerade bist. Aber wir richten uns schon mit dem Blick nach vorne aus und auch auf das Jetzt. Was kannst du jetzt ändern? Was kannst du jetzt anders machen, gestalten und so weiter? Während der Therapeut schon noch einen größeren Blick auch auf das hat, was gewesen ist und das noch mehr sortiert für dich. Also es gibt auch so verschiedene innere Zustände, nämlich ein kindliches Ich und ein erwachsenes Ich. Wenn ich das Gefühl habe, jemand, also mein Gegenüber, ist noch sehr viel im kindlichen Ich, der hängt noch sehr viel in der Vergangenheit, der ist noch sehr in einem ohnmächtigen Zustand, in einem hilflosen Zustand, dann ist das aus meiner Sicht und aus meinem Wissen auch eher jemand für den Therapeuten, um da auch erstmal eine Stabilität und eine Stärkung reinzukriegen. Wenn aber jemand schon sehr in seinem Erwachsenen-Ich angekommen ist und mehr in diesem verhaftet ist und wir dann ab und zu mal, ich sag mal, in den kindlichen Teil zurückschauen, dann ist das auch ein guter Bereich für deine Coaching-Arbeit. Und grundsätzlich muss man sagen, das Coaching, also das klassische Coaching, bleibt immer auf der kognitiven Ebene. Das heißt, alles, was wir mit dem Verstand lösen können, also was weiß ich, andere Verhaltensweisen, andere Handlungen, andere Denkmuster zu entwickeln, das ist super im Coaching angedacht. Wenn wir tiefer rein müssen, also wir müssen an die unterbewussten Schichten, dann kommen wir mit Coaching alleine nicht weiter, brauchen wir Traumaarbeit und dann kommt EMDR ins Spiel zum Beispiel.
Erzähl mal EMDR, das ist für uns ja auch ein Neuland, das bietest du ja auch an, aber nicht mehr so oft, weil es sich ja, glaube ich, tatsächlich auch selbst so ein bisschen mitbelastet. Ne? Aber ja, also du machst es auf jeden Fall noch.
Ich mache es und ich mache es auch weiter, weil es eine wirklich tolle und effiziente Arbeit ist. Aber ich habe im letzten Jahr über 200 Stunden geballert, also Sessions, 200 Sessions gegeben. Und ich habe tagtäglich Menschen in ihrem Trauma begleitet. Deswegen strukturiere ich dieses Jahr etwas anders. Also ich muss auch zwischendurch nochmal ein paar Gegengewichte machen, ein paar andere Dinge. Deswegen begrenze ich das ein bisschen zeitlich. Aber grundsätzlich ist EMDR eine konfrontative Methode aus der Traumatherapie. Da geht es um die bilaterale Stimulation deiner Gehirnhälften. Das gibt auf unterschiedliche Weise, entweder durch Augenbewegung oder durch sogenanntes Tapping, also wo man sich selber quasi an der Schulter berührt, abwechselnd. Was bewirkt, dass in dem Moment, wo starke Gefühle kommen und dein Gehirn bilateral stimuliert wird, du diese Gefühle besser verarbeiten kannst. Und in einer EMDR-Session gehst du nochmal zurück in dein Trauma, also in die schmerzhaften Momente deines Erlebens. Dein Unterbewusstsein spült die nochmal nach oben und du tappst währenddessen oder machst diese Augenbewegung. Das heißt, du kannst diese Gefühle verarbeiten. Und beim Trauma geht es nicht um das, was uns passiert ist, sondern die nicht verarbeiteten Gefühle damit. Und dafür ist EMDR gedacht. Das heißt, Eye Movement Desensitization Reprocessing ist der Name. Und die Erfinderin von EMDR hat herausgefunden, dass wenn die Augen ganz schnell bewegt werden, nach links und rechts, während starke Gefühle hochkommen, dass dann die Gefühle schneller und besser abfließen können. Und dann hat sie sich an die Forschung gemacht, was da passiert. Und so hat sich dann aus in verschiedene Richtungen EMDR entwickelt. Also mit dem Tapping geht es, mit den Augenbewegungen geht es, mit Sounds geht das. Es gibt auch diese Musik, ne, die dazu passt, oder so Impulsatoren für die Hände. Also es geht immer um die Links-Rechts-Stimulation der Gehirnhälften, während du noch mal an deine traumatischen Erlebnisse kommst oder an schlimme Erfahrungen, wie auch immer. Und das ist der Punkt zu der Frage, kann ich das auch alleine? Nur bedingt, weil das, was in deinem Unterbewusstsein liegt, da wirst du alleine nicht drankommen. Ne? Du kommst an die Oberfläche. Man kann das auch verwenden, um sich im Alltag ein bisschen Erleichterung zu verschaffen. Also sagen wir mal, du hast jetzt einen Liebeskummer oder du hast einen starken Wutanfall, weil dich irgendjemand ärgert. Dann kannst du dich selber tappen. Man nimmt dann die Hände in der Schmetterlingshaltung vor die Brust und tappt oben die Schultern abwechselnd, ne? Nicht gleichzeitig abwechselnd, links, rechts, ganz genau. Und dann werden deine Gefühle, fließen die besser ab und du entspannst dich schneller.
Da muss ich mal kurz nachhaken. Also wenn man jetzt Liebeskummer hat, dann tappt man und danach ist es wieder, ist der nicht weg, der Liebeskummer, oder?
Nee, der Liebeskummer ist nicht weg, aber diese starke Traurigkeit ebbt dann schon mal ab. Dein Gehirn ist in der Lage, das Gefühl zu verarbeiten. Das
aber wie lange muss ich tappen?
Ja, bis dir besser geht.
Kann das auch 2 Stunden dauern?
Ja, kann unter anderem auch 2 Stunden dauern, ja.
Ja, aber es hilft auf jeden Fall.
Es hilft, genau. Okay. Ich empfehle das auch jedem, der gerade starke Empfindungen hat, der durch irgendwas gestresst ist. Oder es kann ja auch sein, dass, also es gibt ja die sogenannten Trigger, das sind dann die Reize, die bestimmte verschüttete Gefühle in dir anpieken. Ne? Also wo du gar nicht weißt, was passiert eigentlich gerade mit mir, warum bin ich auf einmal so wütend oder so traurig oder so. Das ist, weil bestimmte und verschüttete Erfahrungen angepiekst werden wie eine Erinnerung. Und wenn du merkst, du hast ein starkes Gefühl, du hast starken Kummer, starke Wut, was auch immer, starke Emotionen, dann setzt du dich mal hin, atmest und tappst links und rechts deine Schultern abwechselnd. Du kannst auch die Oberschenkel nehmen, dann gehst du aber nicht über Kreuz, dann machst du einfach, tappst du auf deinen Oberschenkeln links, rechts. Und atmest dabei in einer guten Geschwindigkeit, also das Tappen auch in einer guten Geschwindigkeit und dann wird es besser. Kannst du mal ausprobieren, funktioniert.
Aber vielleicht am besten vorher mal zu dir gehen mit einer Anleitung irgendwie. Also wie stelle ich mir das vor, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Ihr macht das ja auch online sehr viel.
Ja, ich arbeite ausschließlich online.
Ausschließlich, ja. Und das funktioniert dann auch. Ja? Das heißt, du leitest so ein bisschen an und dann tippt aber jeder für sich oder sprichst du dabei, lässt du Musik laufen?
Also in der EMDR-Session so haben wir natürlich ein Thema. Ne? Also da gibt es dann ein Thema, da kommt jemand mit einer starken Belastung. Ja, also wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich komme aus einer narzisstischen Beziehung, ich kann meinen Ex nicht vergessen, was weiß ich, oder jemand kommt und hat Flugangst oder du kommst und hast Zahnarztangst oder du traust dich nicht zu deinem Steuerberater oder. Also alles, was wir prokrastinieren, ist ein herzlich willkommen für EMDR. Also das ist ganz oft Trauma darunter, ne? Also es ist nicht so, dass du doof bist, sondern du hast einen Grund, warum du dich gewisse Sachen nicht traust. Und wir müssen nicht wissen, warum. Wir müssen nur wissen, wir haben eine Belastung. Also jemand kommt mit einer Belastung in die Session und sagt, das ist mein Thema. Dann würden wir am Anfang der Session schon mal ein gutes Startbild dazu suchen. Wir suchen bezogen auf das Thema die schmerzhafteste Erinnerung daran. Also sag mal, du kannst es auch mit einem Glaubenssatz kommen und kommst und sagst, ich habe den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Dann würde ich dich fragen, wenn du dein Leben mal zurückverfolgst mit so einem Filter auf der Nase, mit so einer Brille auf der Nase von ich bin nicht gut genug, such doch mal die Erinnerung, wo du das am stärksten gefühlt hast. Und dann ploppt meistens ein Bild auf. Das ist unser Startbahnhof. Und dann suchen wir uns einen Zielbahnhof, der richtig toll ist. Also einen Glaubenssatz über dich, einen granatengeilen Glaubenssatz, den du jetzt noch nicht für möglich hältst, wo du denkst, boah, aber wenn ich das über mich glauben könnte, das wäre super. Das ist unsere Reiseroute. Und wir erlauben dem Unterbewusstsein auf dieser Reise, alles nach oben zu spülen, was damit zu tun hat. Denn Trauma bildet Netzwerke im Gehirn. Das heißt, es gibt noch ganz viele andere Erlebnisse in deinem Leben, die sich damit verbunden haben. Die kommen alle nach oben und während du das hochholst, du bist einfach nur im Prozess. Du hast die Augen zu, du lässt die Bilder kommen und tappst die ganze Zeit. Und zwischendurch halte ich dich an und dann frage ich mal, was ist da jetzt? Und dann gucken wir einfach, was ist da gerade, dann reisen wir weiter. So lange, bis das Ursprungsbild keine Belastung mehr hat. Mhm. Und dann überprüfen wir, ob der Zielbahnhof jetzt für dich stimmig ist. Und im Best Case ist das der Fall. Und dann gehst du mit einem neuen Glaubenssatz und einem neuen Gefühl aus so einer Session raus.
Und was passiert da mit dem Körper? Fühle ich mich wie in einer Hypnose?
Nein, du bist ja voll wach. Du bist voll wach und du bist voll da und du kannst auch jederzeit gehen, wenn du möchtest. Ne? Also du kannst auch jederzeit sagen, danke, ciao. Du bist ja ganz normal in deinem Zustand. Du bist natürlich dadurch, dass du die Augen zu hast und Bilder hochkommen, schon in so einem in so einem Prozess. Aber es ist, ich würde es nicht wie eine Hypnose bezeichnen, sondern es ist weiter oben. Also Hypnose ist ja sehr tief unten. Du bist ja in einem sehr starken Trancezustand. Das ist bei EMDR nicht.
Aber du sagst, ihr geht so weit, bis ihr den Zielbahnhof erreicht habt. Und wenn ich jetzt wieder aus diesem Zoom-Call rausgehe, kann das nicht sein, dass ich innerhalb von 1-2 Stunden wieder mit dem Zug zurücknehme quasi?
Nee, also es wird so sein, dass das nachprozessiert und dass die alten Gefühle auch gerne nochmal hochkommen und sich auch nochmal einen Moment verstärken, wie so eine Erstverschlimmerung und dann aber abfließen. Und das kann in den Tagen danach immer wieder mal passieren, dass nochmal so Sachen aufploppen, so Bilder hochkommen oder auch neue Erlebnisse, die ja wieder einfallen, die auch noch dazu gehört haben, dass auch nochmal ein Gefühl hochkommt und dann ebbt das aber ab und dann heilt das quasi aus und du spürst eine Erleichterung, weil ja dein System in der Lage war, durch diese Session die Gefühle zu verarbeiten, ne, diese alten, verschütteten Gefühle. So, und dann kommst du mit einem neuen Gefühl tatsächlich raus. Ja, und du wirst dich wundern, was du nach EMDR alles kannst. Also, dass ich heute zu meiner Steuerberaterin freiwillig gehe und der meine Unterlagen pünktlich einreiche, das wäre vor EMDR nicht möglich gewesen. Es wäre nicht möglich gewesen.
Aber es gibt ja sicherlich auch akute Fälle oder so Extremfälle, die sicherlich nicht nur eine Session brauchen, sondern wöchentlich eine zum Beispiel.
Ja, also in der Regel brauchst du auch nicht nur eine, sondern Heilung ist ja grundsätzlich ein Prozess. Das muss ich überhaupt mal deutlich sagen, weil ich habe ganz oft Menschen, die erwarten so, die kommen mit einem Entwicklungstrauma, die haben wirklich ganz viel erlebt und dann erwarten die so mit 1-2 Sessions ist das Ding vom Tisch. Nee, also wenn du ein Monotrauma hast, sagen wir mal, du hast einen Unfall zum Beispiel zu verarbeiten, dann kann das schon auch mal mit einer Session getan sein. Aber die meisten von uns haben ja mehr erlebt und über einen längeren Zeitraum. Viele Menschen kommen ja auch, um die Kindheit aufzuarbeiten. Natürlich ist das unter uns ein lebenslanger Prozess, ja, der mal mehr oder weniger akut ist. Aber Heilung braucht Zeit und braucht auch Raum. Und meine Steuerberaterin hat auch, ich glaube, 3 Sessions habe ich gebraucht, um da heute so cool hinzugehen.
Ja, aber es lohnt sich, oder?
Es lohnt sich und es ist verrückt, weil du wirklich, du merkst nach dieser Arbeit tatsächlich, wunderst du dich über dich selber, weil du auf einmal Dinge machen kannst oder entspannt bleibst in Situationen, wo du früher völlig getiltet wärst, weil eben verarbeitet wurde. Ne? Weil das Trauma unten drunter nicht mehr kickt. So. Ja, aber es braucht ein paar mehr Sessions, ja.
Also Traumata und Narzissmus, deine Themen auf jeden Fall.
Ja.
Da bist du ja selbst auch ein gebranntes Kind, hast uns im Vorfeld auch ganz viel zu erzählt, da wollen wir jetzt gleich in die Tiefe gehen.
Ja.
Kannst du denn auch Narzissten helfen oder hilfst du eher denen, die aus einer narzisstischen Beziehung geflüchtet sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Ding ist, dass die, also man muss einmal ganz kurz was zu Narzissmus sagen. Narzissmus ist eine Range, also nicht, also wir haben alle narzisstische Anteile und wir haben auch unterschiedliche narzisstische Persönlichkeitsstile, stärker, also mal stärker oder weniger stark ausgeprägt. Und wenn wir jetzt über pathologische Narzissten sprechen, also Menschen mit der Persönlichkeitsstörung, dann fängt es schon mal an der Problematik an, dass die sich meistens gar nicht helfen lassen wollen, weil sie die Störung sie ja davon abhält, zu erkennen, dass sie ein Problem haben. Die meisten Narzissten glauben, das ist das Merkmal der Störung, dass bei ihnen alles in Ordnung ist und alle anderen sind das Problem. Das heißt, es kommen relativ wenig Narzissten zu mir. Es gibt eine Form von Narzissmus, die mir häufig bei Frauen begegnet, die sehr leiden, die sehr leidensfähig sind und die auch sehr viel Aufmerksamkeit ziehen durch ihr Leid, die kommen schon mal zu mir. Da endet es aber meistens an einer bestimmten Stelle, nämlich an der Stelle, wo sie Verantwortung übernehmen müssten für sich selbst. Und da kickt dann die Störung rein. Also ein pathologischer Narzisst wird leider nicht wirklich oder seltenst Verantwortung übernehmen für sich. sondern es eher die an die Schuhe schieben. Deswegen sind die wenig da. Die meisten, die zu mir kommen, sind die, die Opfer geworden sind von narzisstischem Missbrauch oder die in narzisstischen Elternhäusern groß geworden sind und heute mit den Traumafolgen zu kämpfen haben.
Ja. Und denen kannst du tatsächlich helfen? Also wie lange dauert das, dass man aus so einem, ja ich sag mal Sumpf in Anführungszeichen wieder rauskommt?
Also ich, aus meinem heutigen Verständnis von mir selbst heraus, je nachdem wie schlimm es dich erwischt hat, ist das ein lebenslanger Heilungsprozess, der natürlich immer leichter wird und die Abstände werden länger, aber ich würde mir da ganz viel Zeit für geben. Gerade wenn es das Elternhaus war und dann sprechen wir von Entwicklungstrauma, das sich über Jahrzehnte gezogen hat, vielleicht sogar später noch in weiteren Beziehungen oder vielleicht bis heute noch zieht. Es gibt Menschen, die sind 20 Jahre mit Narzissten verheiratet, die kommen aus narzisstischen Elternhäusern, die haben das 40, 50 Jahre. Da kannst du für den Rest deines Lebens aufräumen. Ne?
Ist es denn auch oft so, dass Leute, die halt mit einem Narzissten oder mit einer Narzisstin zusammen sind, sich in der nächsten Beziehung wieder genau das Gleiche suchen
quasi? Wenn es nicht aufgearbeitet wird, wirst du dir dieselbe Thematik wieder suchen, unbewusst. Also different face, same demon. Ja? Also neues Gesicht, selber Dämon. Und zwar deswegen, weil dein eigenes Bindungstrauma, deine eigene Bindungsthematik nicht aufgearbeitet wurde. Wenn du aus narzisstischen Elternhäusern kommst, kennst du unsichere Bindungen. Du wirst auch wieder bei solchen Menschen andocken. Alles andere ist Bedrohung. Du nimmst immer das, was du kennst, nicht das, was du brauchst. Und wenn du das nicht bearbeitet hast, das Trauma nicht gelöst ist, dann wirst du ohne, also selbst wenn du es willst, also automatisch dockst du bei den Menschen an, die dieses Trauma bedienen.
Das ist ja auch oft diese Aussage, man sucht sich immer genau den Richtigen quasi raus. Also unter einer großen Menge, zack, nimmt man sich genau die Person, die genau wieder, der sich dieselben Züge hat, wie
den du jetzt auch gerade brauchst, um eigentlich in Heilung zu gehen. Ja, genau.
Schön. Ja. Aber du wolltest jetzt eigentlich nicht nur über EMDR sprechen, sondern auch über Supervision. Das ist so dein aktuelles Thema, oder?
Ja, das ist auch ein Teil meiner Ausbildung. Also Supervision und Lehrsupervision, da bin ich ausgebildet. Das bedeutet, Menschen können zu mir kommen und ihre beruflichen Themen reflektieren mit mir. Ich kann aber dadurch, dass ich Lehrsupervisorin bin, auch Coaches in Ausbildung supervidieren. Also wenn jemand auf dem Weg ist, ist gerade dabei, sich als Coach ausbilden zu lassen, möchte gerne mal auf seine Themen gucken, möchte mal draufschauen, wie arbeite ich, wie bin ich in meiner Rolle, wie bin ich als Person, wie stelle ich mich auch nach außen dar und so weiter. Das sind auch Themen, die ich auch mit bediene. Ja, genau.
Wie sieht das in der Praxis aus? Also man kommt jetzt nicht nur einmal vorbei und eine Stunde reicht, sondern es ist wahrscheinlich auch ein etwas langwierigerer
Prozess. Würde ich auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das kommt immer ein bisschen drauf auf die Fragestellung an. Kann sein, dass du ein Thema hast, was du kurz mal reflektiert haben willst. Dann kann man das auch als eine Einzelsupervision machen oder als Einzelcoaching. Das geht schon auch. Aber wenn es natürlich Sachen sind, die größer sind, du auch eine längere Begleitung brauchst, weil es um eine Entwicklung geht, dann brauchen wir einen längeren Weg zusammen. Ja. Genau.
Was mich noch total interessiert, wir wollen ja heute auch nicht so ewig lange quatschen. Ich finde immer so eine halbe Stunde super.
Ja.
Wenn man bei Insta schaut, da steht halt auch Schamanin in deiner Biografie. Vielleicht sagst du dazu noch mal ein bisschen was. Das würde mich persönlich auch sehr interessieren. Ja. Was macht denn eine Schamanin heute?
Ja, die Schamanin, das ist, ich sage mal, ich arbeite mit den Kollegen aus der Nachbarabteilung. Ne? So nenne ich die. Das ist die geistige Welt. Also da gibt es ja noch eine Welt zwischen uns und dem Himmel sozusagen, eine feinstoffliche Welt. Mit der arbeite ich als Schamanin. Wenn ich schamanisch arbeite, dann geht es meistens um alte Leben oder um Ahnenheilung. Ich kann alte Leben sehen, ich kann mit der Akasha-Chronik arbeiten, ich kann die Akasha-Chronik lesen. Die Akasha-Chronik sind unsere alten Leben, unsere vergangenen Leben. Und da kommen zum Beispiel ganz oft Menschen zu mir, die zum Beispiel die spirituelle Welt für sich entdecken oder entdeckt haben oder gerade dabei sind und die vielleicht auch wissen wollen, warum bin ich hier? Ich habe ganz oft Menschen, die so in Richtung Heilarbeit gehen, beruflich, und die sich auch stark gerufen fühlen, aber die irgendwie nicht weiterkommen, die eine Blockade haben und die sich nicht sicher sind, ist das mein Weg? Da arbeite ich sehr gerne schamanisch mit. Und Ahnenheilung ist auch ein großes Thema. Das kann man auch in EMDR machen. Also da gibt es EMDRS. Da werden auch Ahnen und alte Leben mit bearbeitet. Aber wenn zum Beispiel jemand jetzt ein ganz spezifisches Thema hat, wo ich schon weiß, es geht definitiv nur um die Ahnen und ich muss ja bestimmte Dinge angucken, an die dieser Mensch nicht rankommt, dann ist das auch ein Thema für schamanische Arbeit. Genau.
Und wie kann ich mir diese schamanische Arbeit jetzt vorstellen? Ist es auch online?
Mache ich auch online. Ja, gar kein Problem. Wir sitzen uns gegenüber. Also du bei dir, ich bei mir im Zoom gucken wir uns gegenseitig an. du bringst dein Thema mit und dann mache ich den Raum auf und hole meine Kollegen. Die nehmen dann Platz und dann erzählen die mir ein bisschen was. Und im ersten Schritt höre ich erstmal, um was geht's hier eigentlich? Was ist das Thema? Wo müssen wir heute hingucken? Dieses Leben, altes Leben, Anheilung, was ist überhaupt dran? Im zweiten Schritt verbinde ich mich mit deinem System, stelle mich als Kanal zur Verfügung und sehe Bilder und erlebe an meinem Körper das, was quasi zu sehen ist. Ich reise dann in deine Akasha-Chronik, das kann ich dir auch alles erzählen, was ich da sehe. Das ist jedes Mal wieder ein Phänomen, dass das alles Sachen sind, die sich häufig in diesem Leben wiederholen. Und ich halt Sachen weiß, die andere, also die ich nicht wissen kann, ne? Also das ist immer wieder für mich auch verblüffend. Und im dritten Teil wird dann quasi, der handwerkliche Teil wird sauber gemacht. Da wird dann, keine Ahnung, Seelenanteile zurückgeholt, Seelenverträge werden gelöst. Eine Extraktion ist oft da, dass man was rauszieht aus dem System. Also das ist so die klassische schamanische Arbeit. Und in der Regel ist es dann so, dass danach was anders ist. Also dass dann, dass es auch energetisch spürst, ne, dass da was los ist. Also ich arbeite nicht nur mit diesem reinen, was du mal in einem anderen Leben warst. Das ist mir zu wenig, das machen viele. Und dann sitzt du da und dann weißt du, was du mal irgendwann gewesen bist. Aber das hilft dir ja nicht. Sondern ich arbeite immer mit Heilung. Das heißt, wir heilen das, was zu heilen ist, damit du heute weitergehen kannst. Damit du heute frei bist davon. So.
Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du diese Gabe hast, das alles zu sehen und zu spüren? Und
die Gabe hatte ich schon immer, das wusste ich ja schon immer, aber in meiner Familie, ich habe so eine klassische gut deutsch-bürgerliche Familie, da wurde man noch nicht mal Künstlerin, geschweige denn Heilerin oder Schamanin. Also es wurde immer gesagt, das Kind hat viel Fantasie, ne? Aber es war schon immer irgendwie da und so richtig klar wurde es, als ich meine The Work Coach Ausbildung gemacht habe. Da habe ich eine Frau, bin ich einer Frau begegnet, die energetische Wirbelsäulenbegradigung gemacht hat. Und das hat die bei mir gemacht. Und das sage ich immer so, das war der Kanal freipusten. Ne? Also die hat einmal komplett freigepustet und dann war es da. Also dann war die Verbindung da. Dann habe ich das noch ein bisschen geübt und mit ihr trainiert und bin dann, weil ich gemerkt habe, wo meine Seelenerinnerung ist, dass die halt bei Indianern andockt und so weiter, bin dann in eine schamanische Ausbildung gegangen in Schleswig-Holstein beim Andreas Helmer und habe mich dort ausbilden lassen, 2 Jahre. Und ja, und dann war es eh klar. Also der Kanal war eh auf und von da an war der Kontakt zu den Kollegen von der Nachbarabteilung dauerhaft vorhanden.
Wahnsinn. Ja. Das klappt mit jedem, der dir gegenüber sitzt. Da gibt es auch manchmal Leute, die zu dir kommen, wo du sagst, du hast irgendwie gar keine Verbindung zu den Menschen und kannst es dann halt nicht sehen oder nicht helfen.
Nee, das hatte ich noch nicht. Also ich habe natürlich manchmal schon Widerstände, weil ich das Gefühl habe, oh, das wird fies. Und ich habe früher, also was ich da sehe, wird fies. Ich habe früher schamanische Arbeit, da habe ich auch Traumaarbeit gemacht, weil ich noch kein anderes Tool hatte. Heute mache ich das ein bisschen anders. Also wenn jemand zu mir kommt und das klingelt für mich, das Wörtchen Trauma bei der Geschichte, bei dem Thema, dann gehe ich gerne rüber zu EMDR, weil ich muss da nicht selber da rein. Ne? Das möchte ich einfach nicht mehr, weil ich habe viele, viele schlimme Dinge gesehen und am eigenen Körper gespürt. Das ist sehr anstrengend. Aber dass ich noch keine Verbindung hatte, hatte ich noch nicht. Nein.
Und was ist, wenn du nur so negative, düstere Sachen siehst in dem Moment?
Dann müssen wir da ganz viel Licht reinbringen. Ja. Ja, also Angst habe ich keine davor, weil ich habe eine sehr lichtvolle, kraftvolle Armee hinter mir stehen. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen dunklen Mächten oder so. Wir gewinnen eh am Ende immer. Also wir sind stärker. Aber es ist natürlich anstrengend. Ne? Also deswegen möchte ich gerne bei Trauma kann der Mensch gerne selbst in seinen dunklen Keller steigen. Ich bin gern dabei und halte die Lampe und auch das Händchen. Aber ich möchte nicht mehr selber rein. Ne? Deswegen ist die schamanische Arbeit für mich etwas, wo wir wirklich im spirituellen Bereich bleiben. Also heißt, entweder haben wir was mit den Ahnen zu tun oder wir haben was mit deinem spirituellen, mit deiner spirituellen Entwicklung zu tun. Dafür ist die schamanische Arbeit super. Wenn es aber Trauma ist, dann machen wir EMDR. Und da kann man auch ganz wundervoll den Raum aufmachen für die Ahnen und für die alten Leben. Das geht auch. Ja.
Ich habe jetzt noch 2 Stichpunkte auf meinem imaginären Spickzettel. Ja. Einmal deine Nägel. Wie kommt es dazu?
Ja, also beschreiben Sie auch.
Ja, sie sind sehr lang.
Ja.
Ich glaube, ich könnte damit nicht mal das machen, was du gerade machst, an der Tasse Tee trinken oder Kaffee.
Sind sie fast kurz im Moment. Ja,
ja, okay, ja. Ich finde sie sehr, sehr lang. Und
schweige denn den Popo abputzen.
Genau, wie macht man das? Und dann sind die natürlich jetzt nicht nur lang, die sind natürlich auch noch sehr kreativ bemalt, sage ich mal, so mit Blau und Glitzersteinchen.
Im Moment habe ich Elsa. Elsa drauf, ja.
Die ah, das ist die Eisprinzessin.
Eiskönigin.
Ja. Süß. Also, warum?
Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Warum?
Also, dein kindliches Ich.
Ja, wahrscheinlich. Also, ja, es ist wahr, meine Nägel polarisieren stark. Man muss ja dazu sagen, ich bin 52, ich bin Coach. Ich trage sehr lange wilde Nägel und bin tätowiert. Und das nicht wenig. Also, das ist wahrscheinlich schon ein Erscheinungsbild, was viele Menschen irritiert, insbesondere die Nägel. Manche finden sie ganz, ganz schlimm. Und für viele ist es aber schon eins meiner Markenzeichen tatsächlich. Das hat mal irgendwann angefangen. Ich bin vor ungefähr 4 Jahren zurück nach Düsseldorf gezogen und wollte mir wieder Nägel machen lassen, weil ich einfach zu faul war, die jede Woche zu lackieren. Und ich mag das einfach, wenn die schön sind. Und bin dann damals zu einer Nageldesignerin. Und wir haben ganz langsam angefangen. Also die waren so lang wie eure, also so ein bisschen länger als der Natur, also als der Finger, so leicht, ein bisschen leicht verlängert. Und auch nur einfarbig. Ja, und dann hat die aber ganz viel Glitzerkram da stehen. Und wir wurden im Laufe der Jahre einfach immer länger und wilder. Ich habe das einfach für mich entdeckt. Ich habe jeden Tag Freude daran. Das ist, wahrscheinlich ist es wirklich das kindliche Ich. Wahrscheinlich ist es meine innere Jugendliche, die einfach sich austobt.
Also immer mehr Tattoos, immer längere ja. Nägel. Beim nächsten Mal, wenn wir kommen, hast du die Nägel bis, weiß ich nicht wohin.
Nee, irgendwann gibt's eine Länge, das ist dann zu viel. Irgendwann
dann geht's ja auch nicht mehr, ne? Was willst du noch anfassen? Wenn kriegst du auch im Supermarkt an der Kasse, wenn das Geld runterfällt, kriegst du es ja, noch aufgehoben?
Ja, du kannst die wie so einen kleinen Schaufelbagger kannst du wieder nehmen. Okay. Das geht. Ja.
Man muss es nur wissen, ne? Genau. Muss man wissen, wie. Gelernt ja. ist gelernt. So ja. zweiter Stichpunkt noch auf meinem imaginären Spickzettel ist dein ja, ich sag mal Vision Board bei ja. dir in der Küche. Ja. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie das dazu kam und was da genau hinter steckt?
Ja.
Was sind deine Ziele?
Das ist nicht nur ein Vision Board, das ist ein Kraftfeld. Ich baue ein Vision Board auf Basis eines Medizinrads. Und gebe dazu auch einen Kurs, der startet jetzt ich weiß nicht, wann die Folge jetzt rauskommt, der startet
recht zeitnah.
Im Februar, am 4. Februar starten wir nochmal eine Runde Vision Journey. Da bringe ich dir das bei, wie du das machst. Und da gibt es eine ganz bestimmte Bauweise, es gibt auch eine gute Vorbereitung, weil das ist keine Collage, sondern das ist wirklich ein Kraftfeld, was sich in Bewegung setzt, wenn es richtig zusammengebaut ist sozusagen. Und ich bringe dir auch bei, wie du deine Vision wahr machst. Also was manifestieren wirklich bedeutet. Da gibt's ja ganz viele Mythen drüber, was das eigentlich ist. Und viele Menschen machen sich eine Collage, bauen sich ganz viele Bilder zusammen, hängen die auf und warten dann darauf, dass das jetzt passiert. So wird das nichts. Ja, dass ich aber heute hier sitze und das mache, was ich mache und mit euch spreche und das lebe, was ich lebe, ist alles ein Ergebnis eines Vision Boards, das ich mal vor vielen Jahren gemacht habe. Und damals war ich davon überzeugt, dass ich alles, was ich weiß, mal irgendwann bei Erfolgswerk bei Veit Lindau gelernt habe über das Vision Board und habe dann irgendwann den Kurs nochmal gemacht und mich gewundert, wo denn all die ganzen Dinge, die ganzen Kapitel über das Board hin sind, ob er die rausgenommen hat. Und dann ist mir klar geworden, dass ich ganz intuitiv das Board gebaut habe, wie man ein Medizinrad baut. Das habe ich in der schamanischen Ausbildung gelernt. Und ein Medizinrad ist ein Kraftfeld. Wenn du das liegen hast irgendwo, verbindet es sich mit allen anderen Kraftfeldern dieser Welt. Also ist das Vision Board, das in meiner Küche hängt, was noch nicht fertig ist, by the way. Das ist noch nicht mal in den Startlöchern. Das ist nur vorgetuned. Aber wenn das dann bei dir hängt, dann baut sich Kraft auf. So, und dann brauchst du nur noch ein paar Dinge machen, damit deine Vision wahr wird. So, das hängt da in meiner Küche. Meine Ziele, ja, was sind meine Ziele? Keine Ahnung, viele Follower, obwohl das gar nicht mehr so wichtig ist. Aber was möchte ich denn eigentlich? Ich möchte ein buntes, freies, wildes, glückliches Leben leben, vielen Menschen helfen.
Das machst du eigentlich schon.
Ja, das mache ich. Ja, genau. Noch ein neues Zuhause finden. Ich möchte noch ein größeres, grüneres Zuhause finden in diesem Jahr oder im nächsten. Frei sein. Frei, glücklich, unabhängig, wild.
Ich würde sagen, du bist auf einem sehr guten Wege dahin. Ich habe noch eine letzte abschließende Frage. Ja. Würdest du denn sagen, dass alles, was du machst, dass das irgendwie auf das Longevity-Konto einzahlt?
Da bin ich sehr von überzeugt. Also zum einen bin ich davon überzeugt, dass wenn du deine, und ich nenne einfach mal das Wort Trauma, weil es einfach das beste Wort dafür ist, deine Traumata, deine ungeheilten Anteile in Heilung bringst, dann macht das ja nicht nur glücklich, sondern es macht dich auch langfristig fit, gesund und hübsch. Ja, weil dann einfach ein Leuchten aus dir rauskommt, das du wahrscheinlich von Geburt an hattest, aber dann irgendwann im Laufe deiner Kindheit bis zu einem gewissen Grad verloren hast. Und wenn ich mir anschaue, was uns lange gesund hält, dann ist das und fit und auch hübsch hält, dann sind das ein entspanntes Inneres, das du dann hast, wenn du deine Themen bearbeitet hast. Ja, wenn du einfach gechillt, entspannt durchs Leben gehen kannst und nicht mehr im Fight-and-Flight-Modus bist, weil das ist der Stress, den wir haben. Ne?
Ja.
So, und das andere, also ich lebe ja das, was ich liebe. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann, einen Job zu machen, den du liebst. Das heißt nicht, dass er nicht stressig ist manchmal, ne? Aber die Selbstgestaltung, meine Freiheit, mein Leben selbst zu gestalten und in der Selbstermächtigung zu sein, das ist für mich das allerschönste Lebenskonzept. Und das zahlt total auf das Konto ein.
Absolut. Dann sehen wir uns mit 100 wieder.
Ja.
Auf deinem Sofa, Logan. Da habe ich ja gar nicht Platz genommen, denn ich bin so happy, dass ich heute mal kennengelernt habe. Das sieht man so oft in deinen Stories,
ja.
Dein Logan.
Logan ist mittlerweile echt berühmt.
Ja, ne? Inga, tausend Dank, dass wir heute hier sein durften. Wir quatschen seit 3 Stunden, davon eine halbe Stunde Podcast, auf 35 Minuten ungefähr.
Ja.
Den Rest haben wir so gequatscht, das wird auch nicht verraten, was wir alles so besprochen haben,
Vielleicht
beim nächsten Mal. Wir freuen uns total, dass wir hier sein durften.
Ich auch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich sag auch danke. Und danke an euch, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst oder wenn ihr uns weiterverfolgt, weiterempfehlt, wie natürlich auch. Und besucht uns auch voll gerne mal bei Insta, Twin Up Your Life heißt unser Account, genau wie unser Podcast. Mehr zu uns und unseren Gästen findet ihr auch in den Shownotes. Also bis zum nächsten Mal.
Tschüss.